Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sie hören Detektor FM, den Tag. Morgen ist Männertag, Herrentag oder auch Vatertag, wie es im Westen so schön heißt. Der Inhalt des Tages ist für den Mann an sich aber in allen Himmelsrichtungen gleich. Immer schön saufen mit den Kumpels. Naja gut, dass der etwas gesetztere Mann dann halt mit seiner Familie Fahrrad fährt und der trinkt dann vielleicht höchstens mal ein kleines Bier. Diese Auszeit scheinen die Männer in letzter Zeit aber immer nötiger zu brauchen. Auf allen Ebenen tönt es, dass mit den Männern nichts mehr los sei. Sie sterben früher, sind schlecht in der Schule und auch an der Uni. Und den Frauen können sie es sowieso nie recht machen. Soweit also die öffentliche Meinung. Männer aber wären nicht Männer, wenn sie das einfach auf sich sitzen lassen würden. Seit ein paar Jahren formiert sich eine sogenannte Männerbewegung. Und wir haben uns umgeschaut im Dickicht dieser Männerbewegung. Wir sprechen als erstes mit Thomas Gesterkamp. Der promovierte Politikwissenschaftler und Autor hat im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Expertise zu Denkfiguren und Akteuren der sogenannten Männerrechtler verfasst. Ich grüße Sie, Herr Gesterkamp.
Guten Tag.
Herr Gesterkamp, der Feminismus ist in Deutschland nicht gerade beliebt. Sogenannte Maskulinisten gibt es schon länger, aber Männerrechtler, Männerbewegte, was hat es damit an sich auf sich?
Die These ist, dass die Männer benachteiligt sind, und zwar in allen Lebenslagen, was ich nicht so sehe. Ich habe zwar auch ein Buch geschrieben, das heißt Die Krise der Kerle, was also ein bisschen auch in diese alarmistische Richtung geht. Da beschäftige ich mich mit arbeitslosen Männern, vor allen Dingen in Ostdeutschland, die sozusagen doppelte Verlierer sind, weil sie sowohl keine Arbeit haben als auch keine Frau finden. Natürlich auch aus dem Grund, weil die männliche Ernährerrolle nicht mehr von ihnen ausgefüllt werden kann. Die Männerrechtler gehen aber einen ganzen Schritt weiter. Sie sagen, die Jungen sind benachteiligt in der Schule, die Wehrpflicht ist eine Männerdiskriminierung, über die Männergesundheit wird zu wenig diskutiert, über die Gewalt gegen Männer. Das sind alles Dinge, die zum Teil auch stimmen. Aber in dieser Melange, die da entsteht, wo dann gesagt wird, Männer sind in allen Lebenslagen benachteiligt, das kann ich nicht teilen, weil wenn Sie sich mal die Unternehmensvorstände angucken oder auch die Politik, wo Frau Merkel eine Ausnahme bildet, dann haben wir natürlich weiterhin die Situation, dass alle Führungspositionen fest in männlicher Hand sind. Also da würde ich nicht sagen, es gibt eine allgemeine männliche Diskriminierung in der Gesellschaft.
Also die Bewegung ist etwas zersplittert. Wie zersplittert ist denn diese Männerbewegung? Also einige wollen die Frauen zurück an den Herd, aber einige sind sicherlich auch profeministisch.
Es hat immer eine sehr heterogene Männerbewegung gegeben. Es ist ja jetzt kein neues Phänomen. Die gibt es eigentlich genauso lange wie die Frauenbewegung, natürlich in viel kleinerem Ausmaß. Insofern kann man sich fragen, ob man überhaupt von einer Bewegung sprechen kann. Aber es hat immer Männer gegeben, die sich verändern wollten, die mit Frauen kooperiert haben. Und das Neue ist jetzt, dass sich männerrechtliche Bewegung eigentlich gegen die Frauen wendet. Und das ist eine Entwicklung, die ich schwierig finde, weil ich glaube, dass Geschlechterrollen sich am besten verändern lassen, wenn Männer und Frauen das gemeinsam machen.
Sie haben es schon angesprochen, also die Männerbewegung ist weit aufzuteilen. Einige Bewegte sind fast fundamentalistisch, andere sind eher links und profeministisch. Gibt es da dann zwischen den Bewegungen nicht unglaubliche Grabenkämpfe? Was sind denn dann die zentralen Streitpunkte und Feindbilder?
Ja, diese Grabenkämpfe kriege ich ja im Moment hautnah mit, weil ich in dieser Expertise eben die These aufstelle, es gibt eine Grauzone zum rechten Milieu. Ich sage nicht, das sind alles Rechtsextreme oder Rechtsradikale, sondern ich sage, es gibt wenig Berührungsängste. Männerrechtler lassen sich in Wochenzeitungen wie der rechtskonservativen Jungen Freiheit interviewen, schreiben da Texte. Es gibt in den entsprechenden Online-Foren äußerst seltsame Statements, Postings, die dann schon ein bisschen erschreckend in diese rechte Richtung gehen. Und auch das Gedankengut, was dahinter steckt, ist schon sehr konservativ. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt Verbindungen zu diesem Umfeld und darauf habe ich versucht aufmerksam zu machen. Und wenn man das tut, wird man gleich zu einem stimmigen Feindbild in den entsprechenden Online-Foren und wird da angefeindet.
Ihre Expertise, Geschlechterkampf von rechts, haben Sie gerade eben angesprochen. Die haben Sie für die Friedrich-Ebert-Stiftung verfasst. Heute Abend stellen Sie die in Berlin vor. Der Titel ist ganz schön hart, oder?
Ja, der Titel ist natürlich eine Provokation, wobei ich, das hatte ich ja eben erwähnt, schon finde, dass es da Verbindungen gibt zum rechtskonservativen und auch rechtsextremen Gedankengut. Es gibt eben auch personelle Verbindungen oder dass dann auf Online-Seiten entsprechend verlinkt wird zu Seiten, die eindeutig rechtsextrem sind. Ich will da niemanden persönlich attackieren. Natürlich hat er auch das Recht, darauf gekränkt zu sein. Nur damit kann man, finde ich, keine Politik machen. Und da tut sich ja im Moment eigentlich was Interessantes, nämlich dass im Bundesfamilienministerium das erste Mal jetzt eine männerpolitische Abteilung, wenn auch nur mit 3 Planstellen, eingerichtet wird. Und da kommt es natürlich im Moment auch darauf an, welche Inhalte man da transportiert. Und nur mal ein Beispiel, es wird immer diskutiert, die Jungs sind in der Schule benachteiligt, das gilt aber eben nicht für alle Jungs. Das gilt für Migrantenjungs, das gilt für Jungen in schwierigen Familien, aber das gilt zum Beispiel nicht für Mittelschichtsjungs. Die haben oft überdurchschnittliche Noten. Also da plädiere ich für Differenzierung und ich kann auch diesen ganzen Antifeminismus nicht gut ertragen, dass sich das eben gegen die Frauen richtet und dann mit der perfiden Begründung, die Frauen hätten ihre Emanzipationsziele erreicht. Das ist in Teilbereichen eben mitnichten der Fall. In der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, auch in den Medien, trotz Anne Will und anderen Moderatorinnen, sind Frauen weiterhin nicht gleichgestellt.
In der breiten Öffentlichkeit wird der Geschlechterkampf, wenn man diese Grabenkämpfe in der Männerbewegung mal so nennen möchte, gar nicht so stark geführt. Was passiert da im Netz? Einige haben ja zum Beispiel dazu aufgerufen, sie zu e-stalken oder ihre E-Mail-Adresse veröffentlicht.
Ja, das sind diese Versuche, dass sie mir sozusagen auf die Pelle rücken. Bisher finden keine Mahnwachen vor meiner Wohnung statt, von daher bin ich da beruhigt. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn mir jemand meine E-Mail schreibt. Damit kann ich leben, aber das ist natürlich schon ein Verlust an Diskussionskultur, der da zum Teil stattfindet. Die Angriffe sind ja zum Teil auch unter der Gürtellinie und einfach nur beleidigend und ja, das lese ich auch nicht mehr alles.
Wir sprechen nachher noch mit einem Mitverfasser des Grünen Männermanifests. Wie finden Sie das?
Von der Grundaussage finde ich es nicht schlecht, aber es ist mir an manchen Stellen dann doch etwas zu wenig selbstbewusst. Also wenn dann behauptet wird, die Männer wären pauschal an der Finanzkrise schuld, dann halte ich das für Unsinn. Es gibt auch weibliche Brokerinnen, die größte Spekulantin der Westdeutschen Landesbank, die in London ganz viel Geld in Sand gesetzt hat, war eine Frau. Also dazu behaupten, die Finanzkrise ist männlich und alle Kriege sind männlich und sozusagen das ganze Unheil dieser Welt haben Männer verursacht. Das ist mir wirklich zu platt. Übrigens gilt das auch für dieses SPD-Parteiprogramm, wo drin steht, wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Das ist mir auch viel zu platt. Das sage ich jetzt extra nochmal, weil die Ebert-Stiftung, also die SPD-nahe Stiftung, hier die Auftraggeberin meiner Expertise ist. Also da plädiere ich dann schon für etwas differenzierte Sichtweisen. Also wer die menschliche Gesellschaft will, der sollte sich vielleicht mit männlicher Hegemonie beschäftigen und das hat dann sicherlich, wie man an der Finanzkrise sieht, auch negative Auswirkungen, aber die Männer jetzt da pauschal als die Verursacherin aller Probleme zu betrachten, halte ich für falsch.
Sagt der Autor und Männerforscher Thomas Gesterkamp. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Hier ist Detektor FM. Einige grüne Abgeordnete und Funktionäre haben ein Männermanifest veröffentlicht. Sie fordern die Gleichberechtigung der Geschlechter und ein neues Rollenbild für den Mann. Für die Partei vielleicht nichts Ungewöhnliches, in der Öffentlichkeit auch nicht. Dass Männer sich emanzipieren, ist nichts Neues. Oder die Resonanz, die Unterzeichner auf das Manifest bekommen haben, reicht von Hasstiraden und völliger Ablehnung bis hin zu Ironie und zu dummen Witzen, zu hymnischer Begeisterung. Grund genug, sich das Manifest einmal genauer anzugucken. Und wir sprechen darüber jetzt mit Sven Lehmann. Er ist Mitglied im Landesvorstand der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Ich grüße Sie, Herr Lehmann.
Schönen guten Tag nach Leipzig. Hallo.
Herr Lehmann, vor gut einem Monat ist also das Grüne Männermanifest erschienen. Warum tat das Not? Eine Bundeskanzlerin haben wir doch zum Beispiel schon.
Ja, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, heißt ja nicht unbedingt, dass auch eine gute Gleichberechtigungspolitik gemacht wird. Und wir als grüne Männer haben ganz klar gesagt, dass anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März es jetzt auch Zeit ist, um mal sozusagen die Rolle der Männer in den Blick zu nehmen und haben deswegen dieses grüne Männermanifest, was man unter männermanifest.de nachlesen kann, verfasst und fordern da eben, dass Gleichberechtigungspolitik auch mit einer eigenen Männeragenda auch begleitet werden muss.
Man wird nicht als Mann geboren, man wird zum Mann gemacht, heißt es in Ihrem Manifest, frei nach Simone de Beauvoir. Was sind denn Ihre Forderungen?
Unsere Forderungen sind in der Tat, dass sozusagen die Rolle der Männer nochmal neu in den Blick genommen werden muss, dass wir über Jahrzehnte sozusagen so ein Bild haben des Mannes als Hauptverdiener der Familie, Haupternährer, aber auch als jemand, der zum Beispiel körperliche Leiden bagatellisiert, der in bestimmte Berufe rein muss, Maschinenbau und so weiter. Und da haben wir ganz klar gesagt, nein, das muss überdacht werden. Wir wollen, dass Männer eben selbstbestimmt leben können und eben auch die Möglichkeit bekommen, sich für Dinge zu interessieren und zu leben in Richtung Familie, Erziehung, Entschleunigung, Teilzeit. Und das waren unsere Forderungen, die wir in diesem Papier aufgeschrieben haben.
In welche Richtung sollten sich die Männer Ihrer Meinung nach konkret orientieren?
Naja, zum Beispiel die Forderung, die wir als Grüne immer erhoben haben, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, der ja im Wesentlichen für die Frauen gilt, weil Frauen immer noch 23% weniger verdienen als Männer im Schnitt. Da haben wir zum Beispiel gesagt, dass das eine Forderung ist, die Männer nochmal ebenso stärker erheben müssen, auch wenn es ihnen finanziell sozusagen dann wehtut, aber damit können sie sich zum Beispiel aus der Rolle des Hauptverdieners in der Familie auch emanzipieren und dann zum Beispiel mehr Zeit haben und auch mehr Verantwortung übernehmen in der Erziehung, in der Pflege und so weiter. Das war eine Forderung, die wir sehr konkret aufgestellt haben.
Die Unterzeichner des Manifests sind fast alles Parlamentarier oder zumindest Parteifunktionäre. Sie alle schreiben im Manifest, dass sie nicht mehr Macho sein wollten. Braucht es denn nicht ein bisschen Machotum, um Ämter und Mandate bei den Grünen zu bekommen?
Nicht unbedingt, weil wir haben auch seitens der Männer auch sehr viel Zustimmung zum Beispiel zur Quote, zur Doppelspitze, also ganz konkrete Instrumente, um eben auch Macht zu teilen und Macht abzugeben. Wir haben ja quotierte Doppelspitzen und auch quotierte Listen für Vorstandsämter, für Mandate und so weiter. Und es hat sich sehr bewährt und gerade die jüngeren Männer bei den Grünen, für die ist es völlig selbstverständlich, dass das eben auch den Männern nützt, wenn sie Macht teilen mit den Frauen.
Ihr Manifest existiert nun seit etwa einem Monat. Es gab schon einige hämische Stimmen dazu. Wie war denn so allgemein die Resonanz, die Sie bekommen haben?
Und die war durchaus gemischt in der Tat. Also wir hatten mit diesem Medienecho nicht unbedingt gerechnet. Also es ist ja wirklich durch verschiedene Medien auch gelaufen, sehr positiv, sehr interessiert. Wir hatten sehr viel Zustimmung von unseren Frauengremien, die zum Beispiel gesagt haben, dass das wunderbar ist, dass die Männer eben auch mit einer eigenen Agenda Gleichberechtigungspolitik auch machen und das auch ganz konkret formulieren. Wir hatten aber auch zum Beispiel in unserem Blog männermanifest.de, da kann man das auch nachlesen, sehr, sehr viele sehr hämische Kommentare, die aber offensichtlich von Männerrechte-Blogs auch ganz bewusst initiiert wurden, die zum Kern hatten, eigentlich die These zu verfolgen, dass es mit der Emanzipation, mit der Gleichberechtigung eigentlich viel zu weit gegangen ist und dass sozusagen unser Manifest jetzt nochmal ein Tropfen da drauf war, dass die grünen Männer völlig verweichlicht seien und so ein Zitat auf der Schleimspur des Feminismus kriechen. Und da haben wir ganz offensichtlich ein Wespennest gestochen, aber diese Debatte ist auch notwendig und deswegen haben wir sie auch angezettelt.
Der Autor Thomas Gensterkamp hat eine Expertise mit dem Titel Geschlechterkampf von rechts, wie Männerrechtler und Familienfundamentalisten sich gegen das Feindbild Feminismus radikalisieren, geschrieben. Kennen Sie solche Männerrechtler auch?
Ja, wie gesagt, bei unserem Blog kann man das sehr gut nachlesen, wie die sich da auch organisiert haben. Mit dem Journalisten Thomas Gensterkamp habe ich auch ein sehr langes Gespräch darüber geführt, der nochmal bestätigt hat, dass in seiner Arbeit männerpolitisch in den letzten Jahren ihn auch immer diese Hasstiraden von rechts, sage ich jetzt ganz bewusst, auch begleitet haben. Die krude Kernthese war halt immer, dass mit der Emanzipation, mit der Gleichberechtigung viel zu weit gegangen sei und dass man sozusagen jetzt wieder zurück müsste auf den alten Stand. Das wollen wir natürlich ganz bewusst eben nicht. Aber es zeigt sich, dass da eben offensichtlich auch eine Männerrechtlergruppe, die ich eigentlich konkret lieber als Frauenfeindegruppe bezeichnen würde, auch organisiert und da auch sozusagen diese Diskussion aufnimmt.
Wir haben ja auch mit Thomas Gensterkamp bereits gesprochen und ich habe ihn auch auf Ihr Männermanifest angesprochen und er sagt ja, von der Grundaussage ist das Ganze nicht schlecht, aber an manchen Stellen vielleicht etwas zu wenig selbstbewusst, von wegen diese pauschale Behauptung, Männer sind an der Finanzkrise schuld, es gab auch weibliche Brokerinnen. Was sagen Sie dazu?
Das ist völlig richtig, aber wir haben auch nicht gesagt, dass die Männer als Individuen schuld sind. Wir haben gesagt, dass die Finanzkrise, die Klimakrise, die Wirtschaftskrise Folgen einer vor allem männlich dominierten Arbeits- und Lebensweise ist. Das bedeutet sozusagen dieses höher, schneller, weiter und profitorientierte in den letzten Jahrzehnten vor allem von Männern betrieben wurde und auch zu Nutzen der Männer auch war, finanziell zumindest. Und das haben wir ganz bewusst auch sehr kritisch auch betrachtet, natürlich auch etwas überspitzt. Aber wir haben natürlich nicht gesagt, dass die Männer als Individuen schuld sind, sondern diese männlich geprägte Arbeits- und Lebensweise.
Wie wünschen Sie sich, dass die Diskussion weitergeht?
Ich würde mir sehr wünschen, dass wir weiterhin sehr viele Kommentare und Zuschriften bekommen. Wie gesagt, die sind sehr differenziert und wir freuen uns vor allem natürlich auch über kritische Kommentare, aber eben auch über Zustimmung. Wir haben auch verabredet, dass wir jetzt weiter diesem Thema arbeiten werden in Richtung Aktionen, Kampagnen, aber natürlich auch programmatisch innerhalb der Grünen jetzt nochmal sehr konkrete politische Vorstöße entwickeln werden, wie wir eben sozusagen die Rolle der Männer nochmal in den Blick nehmen und da auch gleichstellungspolitisch auch jetzt weiter aktiv bleiben.
Dann hoffen wir, dass wir jetzt eine Diskussion dazu angeschoben haben. Das war Sven Lehmann, er ist Mitglied im Landesvorstand der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen und ist einer der Unterzeichner des Grünen Männermanifests. Ich danke für das Gespräch.
Ja, danke auch. Tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.